Radio 1. Hörbar Rust.
Ich freue mich heute sehr, denn der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit ist zu Gast. Wir starten die Sendung mit Lee Hazelwood, My Autumn's Done Come. Ja, der Herbst ist gelaufen. Wir steuern zielstrebig auf den Winter zu, machen es uns bequem und muckelig, wenn wir Zeit haben. Gutes Stichwort, denn das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Klaus Wowereit, 61, scheidender regierender Bürgermeister von Berlin. Klaus kommt als jüngstes von 5 Kindern seiner Mutter Hertha zur Welt und wächst in Berlin-Lichtenrade auf. Er tritt noch vorm Abitur der SPD bei und studiert Rechtswissenschaften. Wenn man so will, kommt er über die Kultur an die Spitze. Erst als Kulturstadtrat in Tempelhof, dann als Vorsitzender des Unterausschusses Theater im Abgeordnetenhaus. Er wird Fraktionsvorsitzender der SPD und über das Diepgen-Misstrauensvotum im Juni 2001 regierender Bürgermeister von Berlin. In guten wie in schlechten Zeiten, 13 Jahre lang. Am 11. Dezember nun ist Schluss. Dann kommt Herr Müller. Wir nutzen die Gelegenheit und sprechen jetzt nochmal mit Klaus Wowereit über das Leben, das hinter und noch vor ihm liegt. Herzlich willkommen an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal.
Ja, hallo.
Dem Hörer gleich eine etwaige Irritation zu nehmen oder sie noch zu unterstreichen, wir duzen uns, weil wir uns...
Lange kennen.
Lange kennen, ganz genau. Und angefangen hat das mit der Hörbar vor 11 Jahren. Das war sozusagen nicht wirklich der Einstieg. Wir haben dich ein bisschen als Bürgermeister beobachtet, um dann zu sagen, ja doch, das wäre ein ganz guter Gast. 11 Jahre ist es her. Und geblieben ist eigentlich nur Nights in White Satin. Ich habe die beiden Musiklisten miteinander verglichen.
Echt,
ja? Ja. Jetzt in der Rückschau, 11 gute Jahre.
11 gute Jahre, also insgesamt ja auch 13,5 Jahre, denn fast, wenn ich aufhöre, spannende Jahre. Und ich bin auch dankbar, dass ich in dieser Zeit diese Stadt mitgestalten konnte. Wir hatten ja gerade den 9. November gehabt, 25 Jahre nach Mauerfall. Da die Hälfte dieser Zeit oder mehr als die Hälfte dieser Zeit durfte ich auch mitgestalten. Und das war eine spannende Zeit.
Mhm. Und heute, das wird wahrscheinlich eine entspannte Sendung, denn du wirst dich jetzt nicht auch noch ein weiteres Mal mit etwaigen Debakeln auseinandersetzen müssen. Das ist wahrscheinlich ganz angenehm, stelle ich mir vor. Ich habe natürlich in Vorbereitung auf die Sendung auch die aktuellen Interviews gelesen. Jetzt zum Abschied wollen dich alle ein bisschen festhalten. Und du musst nochmal Stellung beziehen zu, keine Ahnung, Kunsthalle, Landesbibliothek, Flughafen, all diese Sachen. Fällt es jetzt, da du die Entscheidung gefällt hast, einfacher, auf diese Sachen zu antworten, dich zu rechtfertigen, dich zu erklären?
Nee, das überhaupt nicht, weil die inhaltlichen Themen, die haben mich begleitet, die sind ja auch noch präsent. Und da fällt die Stellungnahme nicht anders aus heute im Bewusstsein, dass ich da bald aufhöre, wie gestern, wo das vielleicht noch nicht bekannt war. Nee, das ist ziemlich gleich. Aber ja, es ist doch mehr reflektorisch schon und ist doch ein bisschen Wehmut immer jetzt in den Interviews auch dabei. Und
Von deiner Seite auch?
Von
oder?
Meiner Seite auch, ja. Aber selbst von den Journalisten, auch die mich hartnäckig ja begleitet haben, im Guten und wie im Bösen, da merke ich auch so irgendwo, man ist ja auch so eine Schicksalsgemeinschaft, man hat lange Zeit miteinander verbracht und ja, wenn dann ein Teil da weggeht, dann fehlt da vielleicht auch etwas.
Was man dir nicht absprechen kann, auch deine Gegner nicht, ist Charisma, ist Ausstrahlung, ob man nun all deine Entscheidungen befürwortet hat oder nicht. Und irgendwie haben die meisten Menschen auch das Gefühl, das fehlt. Also Berlin braucht auf jeden Fall jemanden, der diese Stadt navigiert, jemand, der muss jetzt nicht einen Glamour-Faktor haben, der dir ja auch immer zugeschrieben wird und wurde. Aber man tat sich ja schon am Anfang ein bisschen schwer damit, als man die drei SPD-Kandidaten sah und dachte, oh, wer könnte es denn sein? Irgendwie braucht man jemanden, der funky ist, dachte man so.
Ja, aber erstens, man kann sich Kandidaten ja nicht an die Wand malen und dann sind sie so eine Idealvorstellung. Das wird ja in seltensten Fällen da sein. Zweitens, es ist auch ganz normal, als ich ins Amt kam oder auf dem Parteitag dann meinen berühmten Satz gesagt habe, kannte mich ja vorher auch kaum einer, sage ich mal, bundesweit sowieso nicht. Man muss jetzt auch die Chance lassen, dass jemand sich entwickelt und sich präsentiert. Er wird auch ganz anders wahrgenommen werden als bislang. Das ergibt dieses Amt Und deshalb bin ich da ganz optimistisch, dass Michael Müller nicht Klaus Wowereit wird. Das soll er auch gar nicht, kann er gar nicht, will er ja selber nicht, aber dass er seinen Weg geht. Und wir haben da einen sehr guten Nachfolger und ich bin damit sehr, 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 sehr zufrieden und freue mich, dass er es ist.
Ihr kennt euch ja lange, ne? Mhm. Auch aus, glaube ich, Bezirksverordnungen, Tempelhof und so weiter.
Ja, ich kenne schon seinen Vater, mit dem habe ich zusammen in der BVV gesessen, in Tempelhof. Seine Mutter, seine Großmutter ist zu uns nach Hause gekommen, hat meine Mutter gekannt und also deshalb, da ist so eine ganz enge Beziehung.
Mhm. Gut, widmen wir uns doch mal dem ersten Song, den du mitgebracht hast. Vicky Leandros, Ich liebe das Leben.
Ja.
Warum dieses Lied?
Ja, erstmal der Titel sagt so vieles aus. Ich finde, wenn man das Leben nicht liebt, dann wird der Alltag sehr, sehr schwer. Also so eine positive Einstellung zum Leben ist erstmal ganz gut. Und zweitens habe ich sie sehr gerne. Ich habe sie privat kennengelernt, Vicky. Und sie hat auch bei mir zu Hause oder bei uns zu Hause am Tisch schon mal dieses Lied auch gesungen, ganz spontan. Und deshalb habe ich da eine besondere Beziehung dazu.
Nochmal zu deiner ersten Erklärung. Du sagst, wenn man das Leben nicht liebt, dann wird es schwer. Also das heißt, zuerst fällt der Satz und dann fängt man an, das Leben zu lieben, weil viele empfinden es ja als umgekehrt. Sie finden ihr Leben schwer und so fällt es ihnen schwer, ihr Leben auch zu lieben. Also du meinst, dass diese positive Beeinflussung des Gedankens alleine schon dazu führt, dass das Leben einfacher wird, schöner wird?
Ja, alleine nicht. Wenn man ein ganz schweres Schicksal hat, dann wird ein Lied oder eine Zeile nicht das gesamte Lastenpaket von dir wegnehmen. Aber das ist immer eine Frage, wie man auch mit Problemen umgeht. Und für mich war Zeit meines Lebens, das ist aber von zu Hause aus gelernt, von meiner Mutter immer zu sagen, ja, trotzdem zu kämpfen oder daran zu glauben, dass es auch besser wird. Mhm. Oder man selber auch verantwortlich ist. Jetzt also nicht danach zu suchen, Umfeld, alles ist verantwortlich, nur man selber nicht. Man kann selber auch einen Beitrag leisten, ohne zu verkennen wirklich, dass es schwere Schicksale gibt, wo da hilft dann auch kein Lied mehr.
So, Vicky Leandros, Ich liebe das Leben, das Motto, das Lebensmotto von Klaus Wowereit, der heute hier zu Gast ist und am 1. Oktober 1953 in Berlin zur Welt kam. In Lichtenrade bist du groß geworden, Endstation der S-Bahn, großes Haus, wenn man so will, also Mutter Hertha, eine Kämpferin, dein Vorbild, deine Mutter und du, ihr wart euch sehr nahe.
Ne? Ja, also das ist ja bei Kindern und Müttern ja immer so, aber ja, dadurch, dass ich ja irgendwann auch stark Verantwortung übernehmen musste, war das dann nochmal ein besonderes Verhältnis.
Zwei Schwestern, zwei Brüder, das ist leider so nicht geblieben. Also wir haben vorhin ganz kurz schon mal über Schicksalsschläge gesprochen, von denen die Familie Wowereit tatsächlich nicht verschont war. Wobei, ist es denn die Familie Wowereit oder die Familie Grüner in dem Fall?
Ja, das für mich ist
Warst Familie, du der einzige Wowereit?
Nee, mein jüngerer Bruder, der ältere, aber von den beiden, der jüngere, der hieß auch Wowereit.
Okay.
Ja, das war ja damals dieses Namensrecht so. Bin ja nicht ehelich geboren und dann kriegt man den Geburtsnamen der Mutter oder damals kriegte man den Geburtsnamen der Mutter. Später konnte man das denn entscheiden oder wählen, da hätte ich auch Grüner heißen können, aber so war das dann. Und als ich dann irgendwann, konnte ich mich auch nochmal entscheiden, da bin ich dann bei Wowereit geblieben.
Ist das nicht irgendwie Eichhörnchen oder was war das nochmal, die Übersetzung?
Ein kleines Eichhörnchen, ja, die Familie kommt ja aus Ostpreußen und im Litauischen gibt es den Wowereite oder Wowereites so und das heißt kleines Eichhörnchen. Und da gibt es auch so wie hier so Hanuta, so Waffeln mit Wowereit so. Also das ist ziemlich bekannt.
So, du bist das jüngste Kind, zwei Brüder, zwei Schwestern. Die Schwestern wohnten, glaube ich, nicht mehr zu Hause, als du zur Welt gekommen bist. Aber interessanterweise gab es da eine Duplizität der Schwangerschaften,
ja,
wenn man so will.
Meine Nichte ist ein paar Monate jünger als ich. Und dann war also Mutter und Tochter waren parallel schwanger. Das war sicherlich auch schön.
Und deine Brüder, von denen war doch einer, ist, glaube ich, zu den Nachbarn sowieso schon gezogen. Und der andere zog nach Minden, der wollte irgendwie
Binnenschiffer werden, ja.
Also das heißt, als du zur Welt gekommen bist, wie viele Geschwister waren denn da noch um dich rum?
Schon,
da war der zu dritt.
Mhm.
So. Du warst 4 Jahre alt, als du deine Schwester verloren hast. Mhm. Man sagt, das ist ein Nierenversagen, mhm, glaube ich, gewesen. Hast du ihre Krankheit, hast du das begleitet, hast du das mitbekommen als kleines Kind?
Also nicht bewusst, aber deshalb war ja immer meine Nichte dann also praktisch wie meine Schwester. Also irgendwie sind wir.
Ach so, das war ihre Tochter auch. Ja. Das war sozusagen, ja, deine Mutter hat die dann, mhm, als eigenes Kind mit großgezogen. Mhm. Okay.
Also die Oma dann auch noch mit, das war geteilt. Denn.
Mhm. Ihr hattet ein Häuschen, das Mutter Hertha dann auch gekauft hat. Sie hat gekämpft und das war ein großes Grundstück.
Ja, das waren so 3000 Quadratmeter und war erst nur gemietet oder gepachtet und ja, dann platzte ihr mal der Kragen und dann hat sie den Eigentümer gesagt, sie will es kaufen. Sie hatte aber gar keinen Cent Geld gehabt, ja, so das war dann wieder typisch meine Mutter, aber sie hat es dann durchgestanden und durchgesetzt.
Wie hat sie es gemacht?
Ja, sie hat den Buckel krumm gemacht im wahrsten Sinne des Wortes, aber sie hatte auch Unterstützung gehabt bei einem der Erben, der denn, es war eine Erbengemeinschaft, mhm, und dann war das auch noch relativ günstig.
Und ihr gehörtet auch zu den Selbstversorgern, natürlich nicht zu 100%, aber ja, großer Garten.
Großer Garten, viele Obstbäume, Blumenbeete, Erdbeeren und Kürbis und Gurken, alles was da so.
Und der kleine Steppke Klaus hatte seine Kaninchen.
Hatte seine Kaninchen gehabt, ja, waren toll, ja. Bis sie dann doch irgendwie den Gang in die Küche machten und ich mich geweigert habe, dann davon zu essen.
Nur beim ersten Mal oder fiel es dann leichter?
Na, zum Schluss, nee, also waren beide dann gleichzeitig. Und ich habe dann allerdings zum Schluss doch nochmal probiert und seitdem bin ich ein Fan von Kaninchen.
Weißt du noch, wie sie hießen?
Nee, das weiß ich jetzt nicht mehr.
Ich glaube auch, ich habe Mucki gegessen. Moody Blues hast du mitgebracht, Nights in White Satin. Da ist der Song und wir, mhm, springen chronologisch jetzt aber schon mitten hinein in die Pubertät.
Mhm.
Das ist jetzt dein Part. Ich spiele jetzt sozusagen den Ball zu und du musst sagen.
Ja, das war ja die Zeit, wo man wirklich, und bei uns damals war es, ich bin ja katholisch, waren wir da im katholischen Gemeindehaus zu Feten und es war. Klar, der Blues war dann auch die Möglichkeit, ja, eng zu tanzen und es hat immer viel Freude gemacht. Ja, das habe ich gerne gemacht.
Hast du gerne gemacht.
Nights in white satin, never reaching the end.
Radio 1. Hörbar Rust.
Unser noch regierender Bürgermeister Klaus Wowereit ist heute hier zu Gast. Und ich habe Ihnen Philip Selway mitgebracht mit Coming Up for Air. Wir springen jetzt einfach mal chronologisch ein bisschen hin und her. Wir müssen ja nicht bei deiner Lebenslinie bleiben. Gerade als die Musik lief, sprachen wir nämlich darüber, ja, jetzt ist ja bald Zeit, ne? Man, hast du bald Zeit? Da habe ich gefragt, arbeitet denn Jörn noch, dein Lebensgefährte? Und du hast gesagt, nee, der arbeitet auch nicht mehr. Wir sind dann beide zu Hause.
Ja, wird sehr interessant und sehr spannend werden. Freuen wir uns auch schon drauf.
Mhm. Eure Freunde auch. Bestimmt.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, ihr müsst euch einen Hund anschaffen.
Ja, eine tolle Idee. Also die meisten wollen uns auf Reisen schicken. Ungefähr 98% der Leute, die dann gute Ratschläge geben, sagen, geht auf Reisen. Um Abstand zu gewinnen, sage ich immer, ich brauche gar keinen Abstand. Und das Schöne ist, dass man jetzt ja das Gefühl hat, dass man sowieso jeden Tag verreisen könnte, wenn man wollte. Also muss man es auch gar nicht so dringlich machen. Aber ein Hund könnten wir uns schon vorstellen, ist aber auch wiederum ja eine große Verantwortung und
die hast du
auch
ja für eine Stadt auch gehabt.
Ja, das also, ist jetzt schon, aber es bindet ja auch. Und gerade wenn man dann vielleicht doch ein bisschen mehr auf Reisen gehen will. Aber mal sehen. Aber das vorstellen kann ich mir das und der Jörn auch.
Ja, und ich weiß ja nicht, hast du das bereut, dass du als Jugendlicher, es war nicht die Zeit, ihr hattet nicht das Geld, das war nicht der richtige Moment, aber dass du als Jugendlicher keine lange Reise gemacht hast, mal so ein halbes Auslandsjahr oder so?
Ja, ja, in der Tat, so als Schüleraustausch mit Amerika oder mit Australien, das hätte ich sicherlich gerne gemacht. Komischerweise bei mir in meinem Jahrgang ist gar keiner gefahren. Noch so zwei Klassen über mir, da gab es so diesen Austausch, da war es noch ein richtiger Austausch, wo denn 1:1, ja, wo denn einer nach Amerika ging und dann Amerikanerinnen und Amerikaner nach Berlin kamen. Das ist ja heute alles professionell organisiert, aber das war bei uns, war es dann wie abgeschnitten. Deshalb habe ich es auch nicht gemacht. So von zu Hause aus war es jetzt auch nicht so eingetütet, dass man das automatisch machen müsste. Aber wenn vielleicht Freunde gegangen wären, dann hätte ich das sicherlich auch irgendwie hinbekommen, aber war nicht. Ja, das vermisse ich, das hätte ich gerne gemacht. Ich glaube, es ist eine gute Sache, wenn man da mal eine Chance hat, in einem Land zu leben, auch die Sprache dann intensiver zu lernen, auch die Lebensumstände, das erweitert sicherlich ungemein.
Bist du denn jemand mit Fernweh? Du wirkst nicht so.
Nee, Fernweh nicht. Ich bin immer gerne gereist und auch wirklich sehr weit und auch immer gerne damals noch nach Asien, weil es noch exotischer war. Also meine erste Reise nach Thailand, nach Nordthailand und dann auch nach Burma, heute Myanmar, das war für mich schon eine andere Welt auch. Und das habe ich eher bevorzugt, als so nach Amerika zu fahren, weil ich wusste, Amerika wird sich nicht so rasant verändern, aber die asiatische Welt wird sich verändern. Auch erst einmal 1984 in China auf der Seidenstraße, da sind wir wirklich noch bestaunt worden als Exoten da. War schon ja, nicht abenteuerlich, das war schon, auch damals ja schon einigermaßen komfortabel, aber völlig anders als heute.
Wie ist das eigentlich, wenn man als Politiker ja auch Repräsentant sein muss und man wird jetzt in dieses Amt gehoben? Kommt da eines Morgens jemand rein und sagt, so, jetzt checken wir mal Ihre Englischkenntnisse. Weil man muss als Repräsentant ja auch einigermaßen gut rüberkommen. Wird man da so ein bisschen abgefragt? Ich habe mir versucht, das vorzustellen, wie man in so eine kleine Konversation gerät. Und dann heißt es, nee, oh, da müssen wir aber ran.
Ja, das ist wieder so eine typisch deutsche Diskussion. Also bei den ausländischen Gästen, da bei den Englischsprechenden kommt ja keiner auf die Idee, ob die Deutsch können. Ne? Da fragt gar keiner nach, sondern die sprechen ihre Muttersprache. Und dann ist das in Ordnung. Oder ein Franzose würde sich, selbst wenn er könnte, weigern, überhaupt in einer anderen Sprache zu sprechen. Nur die Deutschen haben schlechtes Gewissen, wenn sie nicht perfekt Englisch können oder am besten noch Spanisch und Französisch dazu. Also da muss man sich jetzt auch nicht klein machen, weil dafür gibt es denn gegebenenfalls Dolmetscher. Also das kann also nicht abhalten. Trotzdem für einen Small Talk oder für bestimmte offizielle Reden, wo es dann einfach sinnvoller ist, die auch in Englisch zu halten, ist es schon besser, wenn man dann es auch kann. Und das ist auch ein Lernprozess. Ist ja ein Unterschied, ob man vor vielen Leuten dann in Englisch spricht oder ob man hier so einen Smalltalk irgendwie am Tisch macht. Da habe ich auch dazugelernt und
muss man
auch ein
da
bisschen
richtig
geübt.
Ganz normal auch pauken, also kriegt man da richtig so zweimal
das
in der Woche.
Das kann nicht schaden, wenn man nicht perfekt ist, dann sollte man schon nochmal auch den Text durchgehen. Man muss ja auch sagen, die Reden sind ja nicht so, wie man normalerweise denn redet. Ja, da stolpern dann manchmal die Engländer selber drüber. Deshalb ist schon mal ganz gut, wenn man dem mal durchgeht. Da sind auch viele Fachtermini teilweise drin. Also da kann nicht schaden, wenn man das nochmal mit einer Dolmetscherin durchgeht.
Ja, ich stelle mir jetzt eher so die Kamingespräche vor. Du siehst, ich bin komplett realitätsfremd. Mir geht es gar nicht um die Reden, mir geht es um das danach, wo wahrscheinlich dann die entscheidenden Sachen geklärt werden, wo man so sieht, ob man eine Chemie miteinander hat, dann zieht man sich zurück, dann werden so kleine Hors d'oeuvre gereicht und dann spricht man nochmal so von Mann zu Mann oder von Frau zu Frau und da will man ja auch dann nicht unbedingt immer einen Dolmetscher dabei haben. Da will man ja auch einigermaßen souverän sein, oder?
Ach, das stört denn, glaube ich, nicht. Das hängt wirklich davon ab, ob man sich verständigen kann. So, das ist ja beidseitig, muss das ja hinhauen. Und dann ist klar, es ist einfacher, wenn man das nicht alles übersetzen muss. Aber wenn die Sprachkenntnisse nicht da sind, auch beim Gegenüber nicht, dann muss man sich so behelfen. Es geht aber auch, hat man dann auch Techniken.
Okay. Man merkt wirklich, dass du der totale Profi bist, weil du immer dann auch wirklich zum Punkt kommst. Und dann weiß man auch so, jetzt wird das auch nicht weiter vertieft. Deswegen flüchte ich mich in die Musik. Udo Lindenberg, der ja eigentlich irgendwie nach Berlin gehört, aber doch schon einfach so lange in Hamburg lebt. Mädchen aus Ost-Berlin. Sag was dazu.
Ja, also Udo Lindenberg, für mich ist er eigentlich fast Berliner. Klar, der wird immer mit Hamburg identifiziert und lebt dort auch. Aber er lebt ja auch sehr lange hier in Berlin im Hotel. Hat hier sein Aufnahmestudio und man begegnet ihn auch so wirklich nicht verabredet, sondern wirklich by the way. Und er hat immer in dieser Stadt auch irgendwie Präsenz gezeigt. Und mit dem Musical Hinterm Horizont geht's weiter. Potsdamer Platz. Das ist so ein Erfolg geworden. Und jetzt gerade beim Mauerfall, Jubiläum am Brandenburger Tor, der hat da wieder die ganze Stadt gerockt. Und es war ein Vergnügen, ihn nicht nur im Rathaus zu haben. Ich habe ihm nachträglich noch den Landesorden überreicht. Hat er da eine kleine Show abgezogen im Rathaus. Aber auf dieser Bühne da am Brandenburger Tor, ja, da kommen viele Erinnerungen und für die Menschen aus Ost und aus West.
Du hast ja noch die Zeit erlebt, bevor die Mauer gebaut wurde als Junge und hast den Mauerbau an sich gar nicht als das begriffen, natürlich nicht, wahrscheinlich warst du viel zu jung, was daraus entstanden ist. Also für dich war es doof, weil du nicht mehr zu den Badeseen gekommen bist.
Ja, so das einfach. War eben, ja, für mich war dann Ende da. Also meine älteren Geschwister, die kannten das noch alle, weil die damals dann nach Marlow oder nach Rangsdorf da gefahren sind mit dem Fahrrad und dann da baden gegangen sind. Oder meine Mutter erzählt immer, wie sie zum Tanzen gegangen ist mit meiner Schwester, da nach Rangsdorf, Seebad Casino. Das habe ich dann nach dem Mauerfall dann kennengelernt. Aber für mich war ja immer Ende da. Da war die Mauer, da war dann der Bewegungsradius dann eingeschränkt.
Stell dir vor, du kommst nach Ost-Berlin. Und da triffst du ein ganz heißes Mädchen.
Der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit ist heute hier zu Gast und wir haben gerade eben über den Mauerbau gesprochen. Ich habe ein Zitat in einem Buch gefunden, das heißt, und das ist auch gut so, das hast du zusammen mit Hajo Schumacher geschrieben, beim Lessing Verlag erschienen, ich glaube 2007 schon, Mein Leben für die Politik. Dem entnehme ich dieses Zitat. Am Ende aber haben wir diese Mauer in großem Gleichmut hingenommen. Wir Wowereitschen Kinder hatten es in dieser Disziplin ohnehin zu besonderer Meisterschaft gebracht.
Ja, schöne Formulierung. Ja, die Mauer war ja nicht täglich in dem Sinne präsent, weil man hatte seine Wege gehabt. Und dann war gerade für ein Kind war dann ja da Ende so. Und dann gab es da ja auch Möglichkeiten da zu spielen. Andererseits auch, dass da Schüsse gefallen sind, hat man dann auch gehört und mitbekommen.
Gehört ja. Oder dass jemand gesagt hat, es seien da Schüsse gefallen?
Nö, also das hat man, glaube ich, auch mal gehört. Also wir haben ja nicht direkt an der Mauer gewohnt, aber das ist dann doch berichtet worden. Und wir haben, wenn Besuch kam, immer sind wir dann zu diesen Aussichtstürmen da ja auch hingefahren und gezeigt, wie es auf der anderen Seite aussieht. Und wenn man die Transitwege benutzt hat, dann das war immer so eine Bedrohung, muss ich sagen. Also da fühlte man sich total hilflos, ausgeliefert einer Willkür. Und dieses Durchatmen, wenn man entweder auf der, wie wir ja früher mal so schön gesagt haben, westdeutschen Seite waren, auch wenn es in Hof war, wenn man wieder nach Berlin, nach West-Berlin zurückkam, ja, diese Luft holen, ja, jetzt sind wir doch aus dieser Willkür da so raus, das war schon prägnant, also das war da.
Diese Erfahrung habt ihr auch gemacht, als einer deiner Brüder verunglückt ist, der hat, glaube ich, als Kraftfahrer eine Zeit lang gearbeitet.
Der ist dann bei Magdeburg auf einem anderen LKW aufgefahren und ja, lag dann in Magdeburg im Krankenhaus. Ja. Und das war dann ganz schlimm, weil man ja dann nicht einfach fahren konnte. Man brauchte ja dann noch ein Visum und musste dann das erstmal beantragen. Und diese Eilbedürftigkeit wurde zwar anerkannt, aber führte nicht dazu, dass man gleich losfahren konnte, sondern musste man einen Tag warten. Das war schon eine blöde Situation.
Dein Bruder ist gestorben, nach 4 Wochen, glaube ich. Mhm. Wie alt warst du, als das passierte?
Oh Gott, wie alt war ich? Na, ich war dann Anfang 20, ja. Mhm.
Deine Schwester ist gestorben, als du 4 warst. Dann dein Bruder, dann gab es noch eine weitere Katastrophe in eurem Leben, denn dein anderer Bruder.
Wer ist schon uns gelähmt?
Wollte hat eigentlich gelernter Maler, hat beim Gerüstbau gearbeitet oder gejobbt, keine Ahnung.
Ja, gearbeitet,
Und ist dann offenbar dann abgestürzt.
Ja. Ja, das war nur wirklich für meine Mutter vor allen Dingen richtig tragisch. Und damit umzugehen, ihm auch ja eine Perspektive zu bieten, einen neuen Lebensmut, wenn da jemand da so liegt und stellt dann irgendwann fest, nach all dem, der war ja auch schwer, hatte innere Verletzungen, also war auch erstmal nicht nur die Querschnittslähmung, sondern auch sehr stark verletzt und der Kampf überhaupt ums Überleben und dann irgendwann festzustellen, ja, dein Leben verändert sich total in der Weise, dass du nicht mehr gehen kannst. So, das war nicht einfach.
Wie alt war er denn? als das passierte?
Der war so Ende 20.
Und lebte er dann wieder bei deiner Mutter?
Ja, der zog dann wieder ein und das war auch keine besonders schöne Situation, weil meine Mutter total dann sich fixierte und auch gar nicht sich wehren konnte. Ich habe immer gesagt, das ist so immer das Schwierige, aber auch wirklich dann vielleicht auch als Bruder noch eher zu machen als Mutter, dann auch mal Nein zu sagen oder auch zu sagen, ja, du kannst bestimmte Dinge auch selber machen, du musst jetzt nicht alles einfordern. Das war aber zwischen den beiden also ein ganz schwieriges Verhältnis.
Zumal deine Mutter auch nicht mehr ganz gesund war. Ich will jetzt hier nicht so ein Katastrophenhopping machen, aber wenn dein erstes Lied ist, ich liebe das Leben und du tatsächlich jemand bist, der das Leben doch verhältnismäßig optimistisch, wenn auch sehr diszipliniert sieht, dann kann man, finde ich, nicht ganz außer Acht lassen, dass es da schon ganz schön viele Einschnitte oder Schicksalsschläge gab, die du ja nicht immer als direkt Beteiligter, aber die du ja auch in irgendeiner Weise verdauen oder damit umgehen lernen musstest, ja.
Ja, aber ich glaube, aus eben diesen Schicksalsschlägen geht man dann auch gestärkt hervor, wenn man das gestaltet und dann versucht auch positiv zu gestalten. Ich glaube, ich erlebe das dann manchmal bei anderen, die aus der Bahn geworfen werden bei ganz relativ kleineren Sachen, ja, weil sie es einfach auch nicht gewohnt sind, auch damit oder immer alles glatt gelaufen ist. Bei uns ist da eben nicht alles glatt gelaufen und deshalb wird der einzelne Schicksalsschlag nicht besser. Aber ja, man hat da mehr Erfahrung auch mit.
Vielleicht ist es manchmal sogar leichter, mit den größeren Dingen umzugehen, weil man da reagieren muss. Die kleinen Dinge sind ja oft noch so in so einem nicht unbedingt spielerischen Bereich, aber da kann man vielleicht selbst noch mehr entscheiden, wie man sich verhält und unter Umständen sich dann auch falsch verhalten. Es gibt ja, dann tatsächlich Schicksalsschläge, da kann man gar nicht mehr groß nachdenken, da muss man ja auch funktionieren. Ne?
Ja, und die sind so einschneidend und auch so final, da gibt es dann auch wenig Handlungsoptionen. Aber manchmal sind es ja auch die kleinen Dinge so und es ist dann immer so schön zu sagen von außen, ja, hab dich nicht so, es gibt viel, viel Schlimmeres, das nutzt dir in der Phase dann sicherlich auch wenig. Aber das ist dann auch eine Frage, wie man insgesamt sich aufstellt, wie man dem Leben zugewandt ist oder wie man Katastrophen eben auch schon immer kommen sieht und wie man das verkraftet. Da ist jeder auch unterschiedlich und auch die Konstellationen sind sehr unterschiedlich. Da gibt es keinen allgemeinen Ratschlag oder Verbindlichkeit, wie man sich da verhält oder nicht. Das muss jeder dann selber mitbekommen. Aber wenn ich das so manchmal so sehe, was da für Schicksalsschläge in den Familien bewältigt werden muss, dann sage ich auch immer, bei anderen Themen, die uns so alle so aufregen, sollte man mal ein bisschen relativieren.
Deine Mutter Hertha, nur um das abzuschließen, hatte eine Krebsdiagnose. Ihr habt schon mit dem Schlimmsten gerechnet, da warst du noch nicht mal 20, glaube ich. Und sie ist aber eine zähe Person gewesen, eine Kämpferin und hat es doch wieder geschafft. Ihr konntet sie wieder aus dem Krankenhaus holen, 71. Und sie hat dann noch sehr lange gelebt. Ich glaube, 1995 ist sie gestorben.
Ja.
War sie pflegebedürftig davor?
Zum Schluss dann ja. Zwischenzeitlich auch ab und zu. Aber sie hat sich ja mal wieder berappelt. Aber zum Schluss war sie dann komplett pflegebedürftig. Und das haben wir dann auch zu Hause bewältigt. Es war nicht einfach. Aber das hatte sie sich auch verdient, dass man sich da wirklich kümmert.
Das ist ja auch ein Thema, deswegen habe ich es auch noch mal ein bisschen vertieft, mit dem viele jetzt einfach zu tun haben, sicherlich auch in deinem Freundes- und Bekanntenkreis. Du hast dieses Thema hinter dir. Das ist die einzige Erleichterung, die man dem vielleicht noch zusprechen kann, dass man da nicht noch mal durchgehen muss. Und viele haben jetzt gerade pflegebedürftige Eltern und überlegen, wie sie das hinkriegen und fühlen sich damit extrem alleingelassen. Es ist auch nach wie vor einfach das Familiengefüge ist halt einfach nicht mehr so da, wie es früher da war. Ne?
Ja, aber das kann auch nicht alles rechtfertigen. Also ich bin wirklich jemand, der weiß, was das bedeutet, der auch weiß, was man selber da einbringen muss und dass das auch psychisch sehr, sehr schwer ist. Machen wir uns nichts vor. Da laufen Mechanismen ab, die sind nicht einfach. Und gerade dann in so einem Verhältnis, auch noch in der Familie, wo ja dann auch bestimmte Knöpfe gedrückt werden oder noch alte Dinge aufgearbeitet werden, ist überhaupt nicht leicht. viele Menschen können gar nicht pflegen, weil sie körperlich gar nicht dazu in der Lage sind, dann noch den Partner oder Verwandten dort zu helfen. Die müssen fremde Hilfe in Anspruch nehmen. Aber ich glaube auch, dass in vielen Fällen man das organisieren kann. Es ist aber nicht einfach so. Und da muss Unterstützung da sein. Und wir haben ein System, wo in der Pflegeversicherung ja vieles geleistet wird. Aber ich sage mal, in der höchsten Stufe oder so, da kommt denn jemand dreimal am Tag für, weiß ich was, 30 Minuten. Davon müssen 10 Minuten dokumentiert werden. Ja, da kann man sich vorstellen, was da gemacht werden kann. So. Also es ist immer zu organisieren. Man hat wirklich auch viel zu tun. Aber ich sage, solange man es kann, in der häuslichen Umgebung jemanden zu pflegen und zu behalten, dann sollte man das tun, bevor man dann den Weg ins Heim sucht. Das ist dann für mich immer die bessere Alternative. Aber wie gesagt, will da nicht klug schwätzen. Die Menschen, die in der Situation sind, die haben es eh nicht leicht, eine Entscheidung zu treffen. Und wie sie damit umgehen, müssen sie selber entscheiden. Mhm.
Wir beenden diese erste Stunde mit Klaus Hoffmann. Du wirst eine Insel sein. Zu Gast ist heute Klaus Wowereit.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur zweiten Stunde mit Berlins regierendem Bürgermeister Klaus Wowereit. Und ich habe Ihnen Heidi Brühl mitgebracht, die leider auch schon verstorben ist, viel zu früh. Und sie hat einen sehr speziellen Song über Berlin gemacht. Und versuchen Sie irgendwie so häufig wie möglich, sich den Text zu übersetzen. Where'd you find the man? Ich bin schwul und das ist auch gut so, aber sexy. Und es gibt noch andere Sätze, die du so von dir gelassen hast. Zum Beispiel auch, ich will nicht nett sein, ich bin nett.
Ja,
weißt du das noch?
Aber richtig ist es.
Das
ja.
ist doch echt ein nettes Zitat, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, empfindest du dich als nett?
Ja, ich will ja nicht nur nett sein, das wäre ja auch furchtbar. So, aber ich finde schon, dass ich per se nett bin, ja.
Naja, was ich dir gesagt habe, als wir uns jetzt eben begegnet sind, das ist schon so, weil dir dieser Schalk im Nacken sitzt, du hast sowas Verschmitztes, das wirkt erstmal wie sehr freundlich und er will nur spielen und so. Aber ich kann mir vorstellen, dass du auch ganz schön auch ein harter Knochen sein kannst. Die Frage ist nur, wie siehst du dann aus, wie bist du dann? Als Kind hast du ja geschwiegen, das war ja deine eiserne Waffe. Ist das immer noch so?
Ja, das ist dann schon ganz die schlimmste Form. Das ist heute nicht mehr die Methode. Nein, man muss gerade in dem Job auch harte Entscheidungen treffen und die können nicht immer nur allen gefallen. Und die muss man dann auch durchstehen, auch gegen Widerstand. Ich habe immer das Prinzip gehabt, dass ich mir vorher überlegt habe, wer kann was dagegen haben und wie groß ist der Widerstand? Und bist du bereit, den Weg zu gehen oder brichst du denn ab, wenn das erste kleine Stürmchen da kommt? Das machen ja viele, die dann sehr opportunistisch reagieren. Ich bin da eher dann, wenn ich mich entschieden habe, so dass ich auch den Weg konsequent gehe, auch wenn es rundherum stürmt und versuche, da durchzukommen.
Mhm. Und so im Privaten, bist du jemand, der eher harmoniebedürftig ist? Du bist ja vage, ne?
Ich bin vage, und die sind ja sowieso immer harmoniebedürftig. Ja, harmoniebedürftig, klar, ich habe es viel lieber, wenn eine nette Atmosphäre ist, eine von Streit freie Atmosphäre. Aber das geht ja nicht immer. Man muss auch mal sich auseinandersetzen. Das tue ich denn auch.
Und tust du es ad hoc oder gärt es dann in dir und irgendwann bricht es auf?
Ja, ich sag mal, bis ich denn explodiere, muss schon vorher viel passiert sein. Dann kann aber auch mal passieren, dass einige Leute erschrocken sind, weil ich dann auch sehr laut werden kann und ziemlich explosiv. Und wenn man das vorher dann eben nicht so ist, dann ist der Schreckmoment ja noch größer.
Wärst du ein guter Innensenator?
Ich wäre in jedem Ressort ein guter Senator.
Ja, und noch die zweite Frage. Glaubst du an dich selbst? Ja? Bist du selbstbewusst genug, um solche Antworten zu geben?
Ja, Aber die Frage ist immer, ob man sich in einem Ressort dann sehr, sehr wohl fühlt oder ob man nicht andere Qualitäten hat, die man dann lieber in anderen Ressorts ausüben sollte.
Weil du das Preußische und das Harte auch oft hervorhebst. Ja? Also in Interviews sagst du schon auch über dich, dass du Dinge mit einer gewissen Härte durchgezogen hast, dir selbst oder anderen gegenüber, und dass du sehr preußisch bist, dass zwar Kultur und Feiern ja, aber eigentlich auch wirklich sehr, sehr zielstrebig und streng zu dir selbst. Und du warst ja mal Regierungsrat beim Senator für Inneres in Berlin. Das ist lange, 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 lange her. Ich habe mich nämlich gefragt, wenn es jetzt nicht die Kultur wäre, welches Ressort könnte es sein? Und das frage ich mich natürlich auch nicht einfach so, sondern weil ich mir diese Stadt Berlin angucke und gucke, was so mit einer Schulbesetzung, dem Oranienplatz und was so jetzt auch gerade los ist hier mit dem Görlitzer Park zum Beispiel. Und ich denke, irgendwas stimmt da nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Ich merke an mir, dass ich mir so eine harte bayerische Kante herbeisehne, aber so bin ich eigentlich gar nicht. Geht dir das nicht manchmal so?
Erstmal finde ich es ja toll, auch bei der Einführung, dass gesagt wurde, ich bin so von der Kulturstrecke gekommen. Kultur war dabei bei Volksbildung. Das war hauptsächlich meine Arbeit als Stadtrat, war hauptsächlich die Schulen. Ja. Das war Volkshochschule, Musikschule, Kunstamt, war eher der ganz kleine Teil. Mhm. Und als ich ins Abgeordnetenhaus gekommen bin, bin ich dann Haushaltspolitiker geworden, haushaltspolitischer Sprecher. Und dieser Unterausschuss Theater war auch nur ein kleiner Teil. Aber es hat auch einen Hinweis gegeben, wo doch auch eine persönliche Neigung da ist. Ja, das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Das wird uns auch noch eine Weile begleiten, weil die Bürgerinnen und Bürger, ja, und nicht diejenigen, die was gegen Asylbewerber oder so haben, auch vom Staat auch erwarten, dass eine Ordnung geschaffen wird und akzeptiert wird. Und Zustände wie am Oranienplatz oder dann jetzt auch am Görlitzer Park, das verletzt viele Menschen, weil sie sich da nicht mehr trauen, dahin zu gehen. Sie trauen sich nicht mehr, ihre Kinder dorthin zu schicken. Und das ist ein Problem. Wir können nicht einfach so tun, als ob wir das Problem von Drogenabhängigen und Dealern lösen, dadurch, dass wir sie nur verdrängen. Dann ist das Problem immer noch da. Das heißt, also es muss grundsätzlich auch angegangen werden. Aber es gibt auch ein Sicherheitsgefühl, was man befriedigt sehen will. Und da muss der Staat auch eine Leistung bringen. Jetzt ohne mit überzogenen Maßnahmen zu arbeiten. Das ist aber immer eine Gratwanderung. Da sind wir gerade auf dem Weg, wie man das hinkriegt.
Indem man die Büsche zurückschneidet. Also ich finde das tatsächlich, ich kann mich jetzt hier aufschwingen, ne? Klar. Ich bin nicht in der Politik und ich habe auch keine super Lösung, die ich jetzt parat habe. Muss ich aber auch nicht, weil ich nicht in der Politik bin. Ich sehe nur, was passiert, und nehme mir den Görlitzer Park als Beispiel. Gestern habe ich gerade von einer Bekannten gelesen, wir sind so happy, endlich passiert was, endlich wird hier was gemacht, die Büsche werden zurückgeschnitten. Und ich habe gedacht, das kann's doch echt nicht sein. Diese Typen dort sind so aggro und die Leute sind nicht nur verletzt, weil sie Angst haben, sondern sie sind auch genervt. Sie sind einfach wirklich genervt. Und auch wenn Berlin eine andere Stadt ist als Hamburg und München und man hier sowieso irgendwie ein entspannteres Lebensgefühl hat und sich lässiger fühlt und solchen Sachen gegenüber vielleicht auch toleranter ist, frage ich mich wirklich, wie kann man denn eigentlich den Leuten so auf der Nase herumtanzen und warum ändert sich denn da nichts?
Naja, gut, wir müssen immer sehen, mit welchen Methoden man das denn verhindern kann. Wir sind auch kein Polizeistaat.
Nein.
Und es gibt ja gerade in dem Umfeld genügend Unterstützerinnen und Unterstützer. Wir kennen die Diskussion über die Shops und so weiter und so fort. Ist alles nicht leicht. Aber ich gebe dir völlig recht. Es gibt eine Grenze und da muss man höllisch aufpassen, weil sonst schlägt das ganz schnell um. Das Zurückschneiden der Büsche ist ja nur eine Maßnahme. Das ist etwas, um jetzt Durchsicht da im wahrsten Sinne des Wortes zu schaffen. Das kann nicht die Lösung des Problems sein und wird es auch nicht sein. Aber eine stärkere Polizeipräsenz ist das Mindeste. Und vor allen Dingen wirklich die Infrastrukturen, die da sind, zu zerstören. Das ist, glaube ich, die Aufgabe. Leicht gesagt jetzt hier von dem wunderschönen Tisch hier, an dem wir sitzen, in der Praxis für die Polizeibeamten vor Ort kein leichtes Unterfangen.
Nee, die fühlen sich verarscht und auch wirklich zu Recht. Also ich weiß, dass man immer Gefahr läuft, dass man dann gleich eine kalte Politik fordert oder so oder den Polizeistaat. Aber es muss ja noch irgendwie ein paar Grauzonen dazwischen geben. Würdest du denn jetzt als scheidender Bürgermeister, fällt es dir vielleicht leichter, dazu Stellung zu beziehen? Bist du für eine Legalisierung von Cannabis?
Also ich bin da immer hin und her gerissen. Einerseits wissen wir, dass in bestimmten Bevölkerungskreisen der Gebrauch von Cannabis ja wie selbstverständlich erfolgt. Deshalb bringt ja nichts, hier ganze Generationen hier zu kriminalisieren. Mhm. Deshalb ist ja auch der persönliche Konsum jetzt in dem Sinne, wird keiner zur Verantwortung gezogen. Aber es gibt ja eine Infrastruktur dahinter und es ist ja immer ein Unterschied, ob jemand verantwortlich damit umgehen kann, dann ist das zu akzeptieren. Aber es gibt eben viele, die können damit nicht umgehen und sie werden missbraucht. Und es sind Verbrecherbanden, die dahinter stehen, die den Vertrieb organisieren, die anfixen und so weiter und so fort. Und deshalb glaube ich, muss man den Weg, der jetzt da schon da ist, der ist ja vernünftig. Aber da, wo Kriminalität im Spiel ist, muss man die auch ganz stark bekämpfen. Da gibt es gar nichts zu vertun.
Coffeeshops, ja oder nein? Was meinst du?
Ja, Coffeeshops kann man machen, ist aber nur eine Teillösung. Deshalb sind die Verhältnisse nicht automatisch besser. Ist eine Teillösung. Aufklärung in den Schulen überall ist wichtig. Auch immer leicht gesagt, wenn denn einige doch meinen, es ist sehr schön, Drogen zu nehmen in unterschiedlichen Formen.
Die Leute werden, glaube ich, immer kiffen. Sie werden immer kiffen. Nur das muss irgendwie, muss sich das ändern. Hildegard Knef hast du mitgebracht. Für mich soll es rote Rosen regnen. Wieder so ein, tja, wie soll ich sagen, Feierlied.
Für mich oder für dich?
Für mich nicht.
Für dich?
Nee, für mich nicht.
Na, der Titel, wie heißt der? Für mich soll es rote Rosen regnen
für
oder
dich?
Für dich?
Gehörst du diesen Menschen an, die das als romantisch empfinden, wenn sie von ihrem Lebenspartner begrüßt werden mit einer Trasse, Teelichtern, die ins Badezimmer führt und da sind dann Rosenblätter im Badewasser, sowas?
Das hatte ich neulich gehabt in Quito, ja, aber das vom Hotel arrangiert mit den Rosenblättern. Das hatte aber weiter keinen Hintergrund, sondern war gastfreundlich. Nein, ich bin nicht so der romantische Typ, aber ich habe mir Hildegard Knef deshalb ausgesucht, weil sie ja zu dieser Stadt so auch passt und eine wunderbare Künstlerin war. Und die schlimmsten Reden, die man halten muss als regierender Bürgermeister, sind Trauerreden bei Beerdigungen. Und bei Hildegard Knef habe ich die Rede gehalten. Und diese Rede ist dann gestört worden durch so einen furchtbaren Menschen, der nicht nur bei mir, aber da habe ich es das erste Mal erlebt, sondern auch danach noch andere gestört hat, in Gottesdienste gestört hat und so weiter. Und dann stehst du da so an dem Pult und ist sowieso schon eine ganz schwierige Situation, alle den Tränen sowieso nicht nur nahe, sondern auch mitten dabei. Und dann schreit da einer da in der Kirche da irgendwelche wüsten Parolen. Also da habe ich auch gedacht, was machst du nun, ja?
Und ja, was hast du denn gemacht?
Innegehalten, das war auch richtig. Und den hat man dann auch dann beruhigen können oder rausgebracht. Und ich habe so für mich immer gedacht, der hat mich zwar dann erstmal attackiert, also wie gesagt, ich kannte den ja gar nicht. Später wusste man, wer er war. Aber wie ist jetzt für die Familie? Ja, die wollen trauern um Hildegard Knef, ja? Und dann gibt es da irgend so eine blöde Auseinandersetzung. Oh, das war auch eine der schwierigsten Situation.
Mit 16 sagte ich still, ich will.
Der regierende Bürgermeister Klaus Wowereit ist heute hier zu Gast. Und da der Gesprächspart eben ein bisschen länger gedauert hat, ist der jetzt dementsprechend kürzer. Welche Geschichte gibt es denn zu U2, Sunday Bloody Sunday?
Ja, also erstens bewundere ich Bono und seine Band ja sowieso, aber 2001 hatten wir Waldbühne, war Konzert und ich hatte die Gelegenheit dann gehabt, ihn Backstage da vor dem Konzert kennenzulernen und es war für mich ja ganz aufregend und sehr, sehr schön. Und dann hat er während des Konzerts, also so richtig mich unterstützt, das war ja noch Wahlkampf auch, und dann hat er gesagt, er kann nur ein paar Worte auf Deutsch und das ist auch gut so. Und das hat er dann also, glaube ich, dreimal in dem Konzert gegeben. Ich habe auch noch einen Live-Mitschnitt von dem Konzert. Dann hat er mich also richtig da promotet und ja, danach hat man sich dann ab und zu mal wieder gesehen. Er ist ein toller Künstler und deshalb...
Waldbühne ist auch ein Stichwort. Das ist, glaube ich, die Waldbühne ist mit dafür verantwortlich, dass du dich damals für die Beatles und nicht für die Stones entschieden hast, ne? Wobei du die Beatles ja nicht mitgebracht hast. Die Beatles,
naja, ja gut. Ja, die,
kein Song aus deiner Jugend.
Ja, man durfte ja nur eine begrenzte Zahl von Liedern nennen. Ne? Deshalb, die Beatles waren in der engeren Auswahl, ganz klar. Naja, Beatles sowieso.
Welcher Song wäre es dann geworden?
All You Need Is Love.
Wirklich?
Ja, beispielsweise.
Ja, okay, ja.
Fällt mir jetzt spontan ein, aber es ist ja nur eins von vielen.
Und die Stones, den hast du übergenommen, dass sie deine Waldbühne ein paar Jahre aus dem Gefecht gesetzt haben.
Ach Quatsch. Das war aber, ja, das teilte sich ja so. Ich war immer ein Beatles-Fan, wobei auch etliche Lieder von den Rolling Stones ich damals schon gut fand und auch heute. Und ich habe sie ja auch live erlebt. Im Olympiastadion und ich habe sie bei der Berlinale erlebt. Das sind schon tolle Musiker und Legenden, das ist klar.
Radio 1. Hörbar.
Berlins regierender Bürgermeister Klaus Wowereit ist heute hier. Und nein, wir werden hier nicht die Problemthemen noch durchjagen. Das Wort Flughafen ist, glaube ich, bis jetzt ein einziges Mal gefallen. Aber ich habe einen Song von Robert Palmer mitgebracht, der durfte nicht fehlen. Aeroplane. Klaus Wowereit, der regierende Bürgermeister, ist heute hier zu Gast und sicherlich gibt es ein paar Sachen, die du vermissen wirst, wenn du erstmal nicht im Amt bist, so zum Beispiel natürlich deine ganzen Mehrlingspatenschaften.
Ja, die treffe ich ja alle immer zum Nikolaus. Wirklich? Und kommen immer neue dazu.
Wie geht es denn Maurice Manfred, Pascal Patrick und Steve Stanley aus Lichtenberg?
Ja, ich hoffe doch gut. Ich muss sagen, wir sind jetzt über 140, glaube ich. Mhm. Und am Anfang hatte man eine engere Beziehung zu den Einzelnen, weil es auch übersichtlicher war. Das ist jetzt schon ganz schön schwierig geworden. Aber es ist so toll und es hat sich auch verändert. Am Anfang war das nicht so leicht, weil auch da schwierige Situationen waren. Ein Kind war manchmal gestorben, ein Kind behindert.
Oh.
Also das war, und auf der anderen Seite waren dann wieder Drillinge da, die wirklich so Wonnepoppen waren.
Ja, zum Beispiel Curtis Mike, Steve Malcolm und Sean Colin aus dem Wedding und nicht etwa aus Oklahoma.
Mhm, genau, das ist doch schöne.
Ist doch schön, die groß werden zu sehen wahrscheinlich auch.
Das ist auch schön und ist mittlerweile so eine große Familie in der Tat geworden. Wir haben ja Sechslinge beispielsweise.
Wo kommen die denn her?
Na, die kommen her von den Eltern, aber...
Aus welchem Stadtteil kommen die denn?
Ich glaube, es ist Kreuzberg oder Neukölln. Mhm. Und die haben aber auch noch Geschwister, noch ein Jahr davor und ein Jahr danach. Also 8 praktisch im Alter von 2 Jahren. Unterschiedlich. Aber wenn die alle anmarschiert kommen, ich finde das so toll und bewundere die Eltern, wie die das schaffen. Die sind auch nicht so aufgeregt. Die haben alle Hände voll zu tun, im wahrsten Sinne des Wortes, mit 3 oder 4 oder dann sogar mit 6 und noch den Geschwistern dazu. Aber die organisieren das, die schaffen das. Und ist für mich immer eine richtige Freude, das zu sehen.
Dass sie sich überhaupt noch trauen, Sex zu haben, oder?
Überleg
mal, das nächste Mal können wieder 4, 6. Was dann auch innerhalb kürzester Zeit kann die Familie heranwachsen zu einer 20er-Gruppe, ja?
Gibt es ja vielleicht auch noch Methoden, nicht ganz auf Sex zu verzichten, sondern trotzdem die Kinder nicht zu kriegen. Also das soll ja auch schon mal passieren.
Ja, aber das ist bei Leuten, die 6 Dinge und danach gleich wieder eins gekriegt haben, vielleicht hat sich, aber wer weiß, vielleicht wahrscheinlich war es auch ein Wunschkind. Es ist ja auch schön, wenn man mit vielen Geschwistern groß wird. Als du vor 11 Jahren hier warst, gab es sowas wie ein Ausblick. Du hast damals gesagt, du möchtest den Job des regierenden Bürgermeisters bis 2009 machen.
Mhm.
guck mal, da haben wir ja schon sozusagen eine Karenzzeit bekommen. Dann hast du sehr für die Berlin-Brandenburg-Fusion gekämpft. Nun, ja. Da muss man sagen, ja, vielleicht.
Brandenburg wollte nicht, also das ist denn so.
Ja. Lohnt da eine Neuauflage?
Ich glaube nicht. Also es gibt zurzeit in Brandenburg überhaupt gar keine Stimmung dafür, in keiner Partei. Und deshalb steht das überhaupt nicht jetzt auf der Tagesordnung. Ich halte es nach wie vor für schade. Es hätte für beide Länder andere Perspektiven gebracht. Es geht jetzt ja auch, also wir arbeiten auch gut zusammen, haben Unterschiede, ist klar, zwei verschiedene Regierungen, auch die Mentalitäten sind ein bisschen unterschiedlich, aber es wäre spannend gewesen. Ich hätte mich darauf gefreut.
Übernächste Woche ist der Herr Woidke hier. Nun kennt ihr euch ja, ich muss ja jetzt nicht sagen, soll ich ihn für dich irgendetwas fragen? Also das macht ihr wahrscheinlich, wie oft seht ihr euch?
Auch relativ häufig, bei den Ministerpräsidentenkonferenzen, bei sonstigen Anlässen und das ist wirklich ein gutes Verhältnis. Wir haben, wie gesagt, auch unterschiedliche Positionen, muss man austragen, das können wir aber auch in Fairness machen. Aber das persönliche Verhältnis ist sehr, sehr gut und das politische auch.
Diplomatisch und gewohnt routiniert geantwortet. Absolut.
Ja, aber es stimmt auch.
Der soll einen sehr, sehr crazy Musikgeschmack haben, der Herr Woidke.
Na, bitte sehr.
Bin ich sehr gespannt auf seine Geschichten. Und du hast vor 11 Jahren gesagt, ja, du willst nach Australien und Neuseeland reisen. Mhm. Die beiden sind ja heute auch schon mal kurz gefallen. Mhm. Muss man davon abhängig machen, ob der Hund kommt oder nicht. Und du würdest zukünftig als Richter, nicht als Anwalt oder Staatsanwalt arbeiten wollen.
Nee, das war bezogen auf die Frage, wenn ich nicht in die Politik gegangen wäre, sondern in dem juristischen Bereich geblieben wäre, dann wäre es Richter gewesen und nicht Staatsanwalt oder Anwalt, sondern eher Richter. Das bezog sich jetzt nicht auf die Zeit danach, sondern auf die Zeit davor.
Da gab es ja verschiedene Berufswünsche. War es nicht auch Bäcker?
Nee. Also,
nach dem Ausschlussverfahren können wir jetzt weitermachen.
Ich koche ja gerne und backe auch, aber zum Beruf, glaube ich, würde das nicht reichen.
Da sind wir nämlich genau schon an dem Punkt. Als du zum regierenden Bürgermeister berufen wurdest, hattest du dir gerade einen neuen Herd gekauft. Das stimmt, ne? Der war gerade so 2-3 genau. Tage alt und du wolltest richtig loslegen. Mhm. Und jetzt fehlt dir die Zeit. Wie sieht's denn eigentlich in deiner Küche aus? Also ich würde gerne, oder in eurer Küche, man hat ja von vielem zu viel. Und du wirst jetzt, wenn du Zeit hast, als Frühpensionär, wenn man so will, wirst du wahnsinnig viel Zeit haben, um all diese Sachen. Du wackelst auch schon so angriffslustig. Du willst jetzt gleich was Böses sagen wahrscheinlich.
Nee, überhaupt nicht, sondern was ganz Schönes. Ich freue mich darauf, wieder neue Rezepte auszuprobieren.
Zum Beispiel?
Und, ja, ein bisschen mehr Aufläufe zu machen oder auch wirklich auch zu backen wieder mehr. Ich habe ja immer zwischendurch auch gekocht, werde auch Weihnachten wieder kochen. Und
was denn?
Bei mir gibt es traditionell Ente. Diesmal müssen wir ein bisschen verschieben. Meine Familie kommt dann erst nach Weihnachten, weil wir diesmal dann im baden-württembergischen Weihnachten feiern. Aber ich mache dann 4 Enten oder so für die Familie.
4 Enten? Ja, wie viele seid ihr denn?
Naja, wir sind jetzt, ich weiß nicht, ob wir 12 oder 14 sind, so, aber und dann muss schon ein bisschen was hin, ne?
Und bist du ein guter Schenker? Hast du rechtzeitig dafür gesorgt, dass oder wirst du rechtzeitig diese ganzen Geschenke zusammen haben?
Wir schenken uns ja dann immer nichts. Das ist immer das Schöne, dass man sich nichts schenkt und dann rennt man doch immer noch los und besorgt irgendetwas. Ich bin aber nicht der Mensch, der so schon ein Jahr vorher die Weihnachtsgeschenke besorgt. Das ist leider bei mir nicht so, sondern ich bin dann doch eher der Last-Minute-Läufer.
Vielleicht findest du ja jetzt, da du ein bisschen Zeit haben wirst, in eurer Küche Sachen, die du nicht mehr brauchst. So zum Beispiel, habt ihr einen Brotbackautomaten?
Nein.
Sehr gut. Habt ihr einen Entsafter?
Ja.
Und den nutzt ihr auch, obwohl man da so viele Teile abwaschen muss.
Eben, der steht ja mehr in der Hand.
Er steht immer irgendwo.
Eine Zeit lang haben wir wirklich benutzt
genau,
und jetzt nicht
am
mehr.
Am Anfang, niemand benutzt Entsafter. Orangenpresse?
Ja.
Eine elektrische oder so eine zum Runterdrücken?
Beides. Vor allen Dingen die eine Zitruspresse ist so mit dem Kopf von Angela Merkel. Ja, so der.
Was?
Ja, kennst du die nicht? So eine gibt es zu kaufen.
Ich habe einen, da ist die Raute der Macht, so eine Spitze, so könnte man es vielleicht noch auf Frau Merkel münzen.
Nee, die hat richtig den Kopf da, das ist so, da kann man das ausdrücken.
Hast du dir die gekauft oder wurde dir die geschenkt?
Wir haben sie selber schon wieder verschenkt, also an anderen noch gekauft, aber ich glaube, die haben wir selber gekauft.
Wie gehässig.
Wieso? Das sieht schön aus, das ist lustig. Ich habe sie auch schon öfters gesehen, die ist also nicht unbekannt.
Naja, ob sie das auch kennt, ob sie das auch doch, so gut findet, weiß bestimmt. Ich nicht. Hast du sie mal eingeladen zu einem eurer legendären Essen?
Wir wollten das immer machen, haben wir aber noch nicht vollzogen. Mal sehen.
Na, jetzt kommt sie sicherlich nicht mehr.
Warum jetzt?
Naja, also wenn man...
Lieber höchstwahrscheinlich.
Habt ihr einen Sandwich-Toaster?
Ja.
Benutzt ihr den?
Nein. Ach so, Sandwich-Toaster? Nee, also einen Toaster haben wir ja. Nee,
den Sandwich-Toaster.
Ja, nee, den
die kauft man sich für 10 Euro im Baumarkt und dann benutzt man sie nie wahrscheinlich, ne? So, Weizengraspresse?
Nee.
Dampfgarer?
Auch nicht.
Gut. Na, da musst du gar nicht so viel wegschmeißen. Denn, denn du hast ja gesagt, jetzt auch vorhin, als die Musik lief, das darf ich ja noch preisgeben, das ist ja nicht allzu indiskret. Wenn du jetzt mehr Zeit hast, wirst du sicherlich auch durch die Wohnung gehen und mal gucken, was man so alles braucht und was man alles wegschmeißt.
Ja, mal gründlich aufräumen wieder. Das macht man sonst beim Umzug. Und jetzt mal hat sich wieder einiges angesammelt. Und da mal durchzugehen und Dinge zu finden, die man bislang nicht vermisst hat, aber wo man sich freut, dass man sie sieht, ist auch schön.
Vor Weihnachten ist das super, weil man kann diese Sachen mit ein bisschen Glück weiter verschenken. Man muss nur darauf achten, dass nirgendwo eine Widmung drin oder drauf steht.
Ja, das ist auch so. Und man sollte es auch nicht übertreiben. Manchmal kriegt man es dann zurückgeschenkt.
Das stimmt. So, Udo Jürgens hast du mitgebracht, dein vorletzter Song. Ich weiß, was ich will. Ja. Das kommt auch so rüber. Möchtest du dazu noch was sagen?
Ja, ich war gerade mit Jörn zusammen, waren wir beim Konzert von Udo Jürgens in der O2 World. Das war ein richtig großartiges Erlebnis, ihn auf der Bühne so zu erleben mit seinen 80 Jahren jetzt. Das war faszinierend und wir hatten auch davor die Gelegenheit gehabt, ihn auch privat zu treffen, also auch schon vor Jahren. Ein wirklich hochinteressanter Mann, der viel zu sagen hat und seine Liedtexte, sie werden auch immer politischer, gerade die neuen auch wieder. Und er macht sich Gedanken und bringt das ja jetzt über viele Jahrzehnte auch rüber. Der ist ja eben nicht der Schlagersänger, wie man es früher vielleicht gedacht hat oder gemeint hat, sondern er hat immer auch eine Botschaft dabei gehabt und die war manchmal auch verletzend und hat einen kleinen Tabubruch auch beinhaltet.
Dein Haar weht im Wind, von meinem Fenster aus, da seh ich dich gehen. Du winkst herauf und bleibst sekundenlang stehen. Ich denk, wie schön war es doch eben noch hier mit dir. Ich weiß, was ich will.
Klaus Wowereit ist heute hier. Das hier ist sozusagen die Abschiedssendung, wenn man so will. Ich habe gefunden, was du werden wolltest früher. Bäcker, Gärtner, Buchhändler, Richter. Eine dieser Möglichkeiten.
Ne? Na, denn Richter wäre es gewesen.
Richter wäre es gewesen. Werden wir denn von dir so, Harald Schmidt hätte ich fast gesagt, so Helmut Schmidt-like, immer mal wieder so O-Töne bekommen, zu sehen bekommen, zu hören bekommen, dass man dich dann zu den ganz aktuellen politischen Fragen interviewt und du dann dich zurücklehnst, lange nachdenkst, ausatmest, wichtige Antworten gibst?
Ich will mich fernhalten von der Tagespolitik. Also ich hoffe nicht, dass ich so zu denen dann gehöre, die dann immer kluge Ratschläge geben, die auch keiner hören will. Sondern eher, wenn ich mich äußere, das, was ich nicht ausschließe, dann also doch eher zu übergeordneten Themen. Also wenn
Olympia, nehmen wir doch mal Olympia.
Olympia beispielsweise ist so ein Thema, da brenne ich auch dafür. Ich finde auch gut, dass viele das jetzt unterstützen. Ich weiß auch, es gibt Gegner, aber es ist eine tolle Idee, da auch für Werbung zu machen mit vollem Engagement. Das werde ich sicherlich in der einen oder anderen Art auch tun, aber auch bei Themen, die für diese Stadt so wichtig sind. Denn das Thema ist so eine innere Liberalität, jetzt nicht im parteipolitischen Sinne gemeint, sondern wirklich von der Haltung dieser Stadt her. Und das ist so mein Credo und daran möchte ich auch weiterarbeiten, dass diese Stadt nur eine Chance hat, wenn wir wirklich ein Klima haben, wo die Menschen sich wohlfühlen können, auch mit den Unterschieden, mit Minderheiten, mit unterschiedlichen Religionen und Menschen aus 190 Nationalitäten leben hier. Und weitestgehend ja friedlich, aber es ist latent, es kann auch kippen. Und wir haben eine Chance, nur wenn diese Internationalität sichergestellt ist und die Leute sich wohlfühlen, sonst werden sie nicht kommen oder gehen weg. Und das ist die Chance von Berlin. Das haben wir bewiesen, dass wir es können, aber das muss auch weitergemacht werden. Und wenn zu solchen Themen, möchte ich mich auch gerne weiter äußern.
Bis auf ein paar unrühmliche Jahre war das ja aber eigentlich in Berlin schon immer so. Das ist ja im Grunde wie so ein Pilzgeflecht. Ich bin jetzt wirklich nur Hobbybotanikerin. Aber tatsächlich ist das unterirdisch und kommt immer wieder irgendwie durch. Du kannst es gar nicht aus dem Rasen rausholen. Und so kommt mir das in dieser Stadt auch vor. Diese Stadt wird, glaube ich, immer elastisch und ein bisschen verworren und ein bisschen wild sein und ein bisschen eigenartig. Und trotzdem braucht Berlin ja Investitionen. Der hat sich ja auch schon ein bisschen was getan in den letzten Jahren. Und die Kehrseite der Medaille kennt aber auch jeder, wie es dann so ist. Diese Investitionen werden auch dafür sorgen, dass es eine andere Art von Struktur und von Infrastruktur gibt, die dann wiederum eine gewisse Wildheit und einen gewissen Charme auch kappen.
Ja, aber mit Verlaub, diese Stadt hatte sehr darunter zu leiden, dass wir hier Hunderttausende von Arbeitsplätzen verloren haben nach der Wende. Und es mag ja auch idyllisch sein, bestimmte Brachen, Ruinen zu haben und vielleicht auch mal das eine oder andere Mal auch einen freien Blick über so eine Ruine. Das kann es aber nicht sein. Also wir haben wirklich die Aufgabe, diese Stadt auch ökonomisch nach vorne zu bringen. Da hat sich sehr viel getan. Damit steigen dann die Einkünfte und leider auch die Preise. Und jetzt müssen wir eine Balance finden. Da, wo zwei Einkünfte da sind und die an normalen Einkommenszuwachs auch teilnehmen, wir werden das bewältigen können. Aber es gibt eben Menschen in der Stadt wie Rentnerinnen und Rentner oder diejenigen, die ein kleines Einkommen haben, die das nicht bezahlen können. Und da müssen wir Vorsorge treffen, dass die auch mitten in der Stadt noch leben können und nicht rausgedrängt werden. Das wird eine der Herausforderungen für die wachsende Stadt sein, Berlin. Da ein Mietenniveau möglich zu machen, dass hier alle Einkommensschichten auch mitten in der Stadt leben können. Das ist eine der Herausforderungen für die Zukunft.
Und ich weiß ja, dass das auch immer so einen Walt Disney-Charakter hat, wenn man glaubt, das naiv in irgendeiner Weise schützen zu können oder einfrieren zu können. Aber letztendlich ist ja das, wovon Berlin auch zehrt, ist ja auch das Nicht-Vollkommene. Ist ja auch das Improvisierte, das weiß jeder. Es muss jetzt nicht eine Brache sein, aber es ist schon irgendwie ganz erfrischend, dass es dann doch noch im zweiten, dritten Hinterhof irgendwas Nicht-Saniertes gibt oder irgendwas, so eine olle Kaschemme, wo du weißt, wenn hier ein Künstler ein Atelier sucht, dann muss der nicht 1-2 warm zahlen dafür, sondern vielleicht 500.
Ja, aber das du radelst ja viel durch die Stadt.
Hast du nicht Lust, nächstes Jahr mal mitzuradeln? Du hast doch ein bisschen Zeit, ja?
Gerne.
Angenommen, gut, ja, erzähl weiter.
Und da siehst du, wie viel Entwicklungspotenzial diese Stadt ja noch hat. Also das ist ja das Schöne an Berlin. Wir haben diese Potenziale noch. Und selbstverständlich, wir haben Ateliersicherungsprogramm. Ja, dann muss der Staat da auch intervenieren. Da müssen wir sehen, dass wir selber Ateliers zur Verfügung stellen für Künstler, dass die dann wirklich in Berlin das bezahlen können, zu subventionierten Mieten. Das ist dann die Aufgabe.
Kann Herr Renner das sozusagen?
Herr Renner kann das und muss das auch machen. Das ist auch erklärtes Ziel. Wir haben es schon aufgestockt in den letzten Jahren, aber das wird sicherlich viel stärker sein. Auch bei der Liegenschaftspolitik gibt es da einen Wechsel, dass man da viel mehr unsere eigenen Liegenschaften dafür einsetzt, diese Korrektive einzuziehen. Das wird nicht gänzlich gelingen, sage ich auch. Da ist in unserem Gesellschaftssystem, in unserem Rechtssystem können wir nicht alles regulieren. Wollen wir auch nicht, aber Korrektive zu schaffen, das ist die Aufgabe und das wird spannend.
I did it my way. Also plakativer kann man sich auch wirklich aus so einer Sendung gar nicht verabschieden. Frank Sinatra hast du mitgebracht. Noch 2-3 erklärende Worte?
Eigentlich nicht. Es ist ja für jeden das Ziel, ja, Kompromisse auch zu machen. Anders geht's gar nicht. Aber ich sag mal, es muss immer noch erkennbar sein, das ist Klaus Wowereit und der muss auch selber in den Spiegel gucken können und dann wirklich sagen, ja, I did it my way.
Bist du auch streng mit dir?
Ja.
Ja? Also, ich wünsche dir, ach, wir machen es jetzt gar nicht so theatralisch, schön, dass du da warst, vielen Dank für die Geschichten. Und
ja, Berlin soll es gut gehen.
Berlin soll es gut gehen, Ihnen soll es auch gut gehen. Ich wünsche Ihnen einen schönen restlichen Sonntag. Bis nächste Woche. Tschüss.
And now the end is near, and so I face the final curtain.
Radio 1. Hörbar Rust.